Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Ein Pfarrer will einen Besuch machen und er klingelt an der Haustür und aus der Sprechanlage fragt eine Männerstimme: Bist du es, mein Engel? Und da antwortet der Pfarrer ganz schlagfertig: Nein, aber ich komme von derselben Firma. Liebe Gemeinde, bei den Top 10 der beliebtesten Taufsprüche, da ist seit Jahren auf Platz 1 Psalm 91, Vers 11. Wissen Sie, was dort steht? Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Und wir haben ja gerade eine Engelsgeschichte gehört, in der sich eine Reihe von Wundern ereignen. Und in dieser Geschichte sind mir drei Dinge wichtig geworden. Das erste, was mir wichtig wurde: Mit Beten fängt alles an. Mit Beten fängt alles an. Es wird berichtet, dass dieser Petrus, dieser Jünger Petrus, der Apostel, in akuter Lebensgefahr ist. Der König Herodes hat ihn verhaften lassen, hat ihn ins Gefängnis geworfen. Er hat ihm noch eine kleine Aufschub gegeben, weil gerade Passafeier war, da wollte er keinen Aufruhr. Aber nach dem Passafest, da sollte sozusagen so ein großer Schauprozess stattfinden. Und es war klar, wie das Urteil dann lauten würde: Todesstrafe. Und es schien keine Hoffnung mehr da zu sein für diesen Petrus. Es gab keinen Anwalt, keinen einflussreichen Politiker, niemand, der noch etwas für ihn tun konnte. Und die Gemeinde, die ersten Christen in Jerusalem, die standen ja noch richtig unter Schock. Warum? Weil gerade kurz davor ein anderer Apostel, der Jakobus, bereits hingerichtet wurde. Und diese Christen, die haben gesagt: Was sollen wir machen? Wir paar Christen, wir machtlose kleine Gemeinde. Was können wir ausrichten gegen die Großen, gegen die da oben? Und dann heißt es: So wurde Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Die Gemeinde betet ohne Aufhören. Und dieses Wort, das kann man da unterschiedlich übersetzen. Das kann man einmal sagen: angespannt, beharrlich, eifrig, andauernd. Und wenn man sich überlegt, so ein Passafest, das dauert eine Woche, da haben die richtig gebetet. Nicht nur mal 10 Minuten, sondern richtig ausdauernd, Tag für Tag gebetet. Es gibt in der Bibel ganz viele Aufforderungen, dass wir am Gebet dranbleiben. Der Paulus sagt einmal: Betet ohne Unterlass, betet zu jeder Zeit. Es gibt seit einigen Jahren, gibt es auch in Deutschland, sogenannte Gebetshäuser. Das sind Orte, wo sich verschiedene Christen treffen und wo die sich abwechseln quasi, da gibt es einen Plan, und wo die 7 Tage in der Woche, Tag und Nacht, immer betet, immer irgendjemand oder mehrere Leute. Heißt es, dass das eigentlich das ist, was wir machen sollten? Besten vielleicht den Job kündigen, mitarbeiten in irgendeinem Gebetshaus oder so ein Gebetshaus eröffnen, wo rund um die Uhr gebetet wird? Für den einen oder anderen mag das die Berufung sein. Aber was ist mit uns anderen, mit denen, die oftmals abends müde ins Bett fallen und dann froh sind, wenn sie nicht vor der Ende ihres Abendsgebets schon im Tiefschlaf sind? Betet ohne Unterlass kann eben auch heißen, mit dem Aspekt der Wiederholung: Betet immer wieder. Bleibt dran, nehmt euch immer wieder Zeit zum Gebet, regelmäßig. Bleibt in der Verbindung mit Gott, verbleibt in der Verbindung mit Jesus. Nehmt sozusagen so eine betende Haltung ein. Schon am Morgen. Es ist ein Unterschied, ob ich morgens aufwache und sage: Oh, schon wieder so ein Tag. Oder ob ich dann sage: Jesus, danke, so wie wir es im Lied gesungen haben. Danke, dass ich aufwachen darf und danke, dass du mitgehst und Herr, hilf du mir. Und wir können ihm die Dinge nennen, die wir schon wissen, die vielleicht an diesem Tag schon auf dem Programm stehen. Und ihn auch bitten um Hilfe für die ungeplanten, unvorhergesehenen Dinge. Oder dass wir mehr an einem Tag merken, jetzt gibt es ein schwieriges Gespräch oder ein schwieriges Telefonat, dass wir bitten, Herr, hilf du mir. Schenk du mir die richtigen Worte, das richtige Verhalten, damit umzugehen. Oder von der Klassenarbeit. Hilf du mir. Es ist zwischendrin eingebaut, damit er nicht einschlaft. Also, oder dass man vor einer Klassenarbeit, dass man zum Beispiel... Das sind diese Unterbrechungen, jetzt geht's wieder. Okay. Also, oder vor einer Klassenarbeit, ja, dass man betet, Herr, du weißt, was ich alles gelernt habe, aber hilf, dass ich es jetzt auch zusammenkriege, dass ich mich jetzt auch konzentrieren kann, dass mir es wieder einfällt, das, was ich alles gelernt habe. Oder wenn man einen Arztbesuch hat, all die Dinge, sie dürfen wir bei Jesus deponieren. Nun ist es ja gar nicht selbstverständlich, wenn man diese Geschichte also hört, dass diese Christen da in Jerusalem, dass die Tag und Nacht beten. Weil sie haben ja, wie gesagt, vorher eigentlich etwas erlebt, eine Enttäuschung. Dass nämlich der Jakobus gestorben ist. Das steht zwar jetzt nicht drin, aber wir können davon ausgehen, die haben genauso fest und inständig für den Jakobus gebetet, wie für den Petrus. Und der Jakobus wurde hingerichtet. Und da hätte man jetzt erwarten können, dass die sagen, naja, will Gott nicht. Oder kann er nicht, oder wie auch immer. Jetzt ist es zu spät, jetzt hat ihn der Herodes. Jetzt können wir nichts mehr machen, jetzt ist es zwecklos. Aber das machen sie eben nicht, sondern sie fangen wieder an, ganz neu zu beten um die Freiheit des Petrus. Und dann machen sie eine ganz entscheidende und wichtige Erfahrung. Sie machen nämlich die Erfahrung, dass Gott kein Automat ist. Wo man sozusagen so betet und es kommt immer das gleiche Ergebnis hinten raus. Sondern sie merken, Gott hört das Gebet aber ganz unterschiedlich. Der eine musste sterben, der andere geht in die Freiheit. Das heißt, jetzt gerade aus dieser Petrus-Geschichte kann man natürlich jetzt nicht einfach folgen und sagen, man muss immer nur beten und wird sich alles in Wohlgefallen auflösen. Aber diese Geschichte zeigt eines, dass Gott Wunder tun kann. Dass er die Macht und die Möglichkeiten hat. Und das heißt auch, Gott kann auch heute einen Menschen heilen, selbst wenn die Ärzte ihn aufgegeben haben. Das kann er. Gott kann Türen öffnen, schwierige Situationen, Menschen, wo man merkt, da ist alles verbarrikadiert. Gott kann fatale Situationen auflösen. Er kann. Gott handelt anders, als wir denken, aber er handelt. Und die Frage ist, ob wir ihm das noch zutrauen oder ob wir so resigniert sind, dass wir sagen, naja, es ist halt so, es wird halt immer schlechter. Ja, es geht alles den Bach runter, moralisch, ethisch, in der Gesellschaft, in der Kirche. Es wird immer alles weniger, schlechter, immer schlechter. Dass wir uns zufrieden geben und sagen, naja, gut, früher war es ja vielleicht auch nicht besser. Oder vielleicht auch, dass wir sagen, in anderen Orten, in anderen Gemeinden, das sieht ja noch viel schlechter aus. Haben wir uns abgegeben damit oder beten wir noch darum, dass Gott was tut, dass Gott wirkt, auch hier bei uns. Dass auch Menschen ganz neu zum Glauben kommen an Jesus Christus. Dass Menschen aufwachen auf ihrem Schlaf, ihrem geistlichen Schlaf, wo sie gar nicht mehr merken, um was es wirklich geht. Das Gebet ist eine gewaltige Macht. Und das Interessante ist, dass das gemeinsame Gebet anscheinend noch viel wirkungsvoller ist. Das ist ein Geheimnis, dass Gott überhaupt sich beeinflussen lässt durch unsere Gebete. Stellen Sie sich mal vor, wenn ein Kind zu Vater und Mutter kommt mit irgendeinem Wunsch. Dann werden die Eltern das natürlich prüfen oder so, aber natürlich grundsätzlich sind sie ja schon wohlwollend eingestellt. Aber wenn Sie sich vorstellen, es kommt nicht ein Kind, sondern es kommen drei oder vier Geschwister gemeinsam und alle vier sagen, das hätten wir gern, das wollen wir, dann wird es ein anderes Gewicht haben. Und es ist ein Geheimnis, dass das auch so ist beim gemeinsamen Gebet. Gebetsgemeinschaft, wo mehrere Christen beten, heißt, dass mehrere Kinder Gottes sozusagen die Tür aufmachen zu dem Vater im Himmel und auf ihn einstürmen. Und deswegen hat das gemeinsame Gebet auch einen ganz besonderen Segen. Und deswegen bieten wir das auch hier immer wieder an, auch heute wieder. Heute nach dem Gottesdienst werden hier vorne, links und rechts jeweils, werden zwei Personen sitzen aus unserem Gebetsteam. Und wenn Sie irgendwas auf Ihrem Herzen haben, wo Sie sagen, da möchte ich mit jemand anderem zusammen dafür beten. Gesundheitlich, familiär, egal was es auch ist. Für mich selber oder für andere. Dann nutzen Sie diese Chance und sagen Sie das und beten Sie gemeinsam. Schon wo zwei Leute beten, das ist schon Gebetsgemeinschaft. Für die Christen damals war das klar, mit dem Beten fängt das alles an. Bei uns heißt oft umgekehrt, beten ist die Ultima Ratio. Wenn wir alles probiert haben, wenn alles ausprobiert wird, wenn alles nicht mehr funktioniert, wenn überhaupt nichts mehr gibt, dann könnte man ja vielleicht auch noch zu Gott beten. Vielleicht ist deswegen auch der Glaube hier im Westen bei uns auch so kraftlos. Die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte und die Nachrichtenagentur IDEA, die machen sich schon seit Jahren immer wieder stark, gerade auch für Christen, die wirklich auch heute noch wegen ihres Glaubens im Gefängnis sitzen. Und da gibt es jeden Monat einen Gefangener des Monats. Und diese Initiative zeigt Wirkung bis zum heutigen Tag. Im Januar 2016 wurde in China ein Pastor, Guyuese hieß der, aus der Provinz Hangzhou, einer ganz großen Gemeinde, dort wurde er verhaftet. Warum wurde er verhaftet? Er hat nämlich sich dagegen ausgesprochen, weil die Regierung gesagt hat, in der ganzen Provinz müssen 1800 Kreuze, die müssen alle weg, alle Kreuze weg. Und da hat er sich dagegen gewehrt und dann hat man ihn eingesperrt. Und das war im Januar 2016. Und dann wurde er als Gefangener des Monats auch, wurde das publik gemacht und viele Menschen haben für ihn gebetet. Und am Ende des letzten Jahres gingen die Gefängnistüren auf und man hat ihn freigelassen und man hat die Anklage fallen lassen. Mit Beten fängt alles an, bis zum heutigen Tag. Und deswegen wollen wir auch nicht nur immer für uns beten, für unsere Probleme und Schwierigkeiten, sondern vor allem eben auch immer wieder diese Christen im Blick haben in der Welt, denen es nicht so gut geht wie wir, die nicht einfach so hier sonntags zum Gottesdienst gehen können, ohne dass sie da irgendwelche Repressalien zu befürchten haben. Überraschender noch allerdings, dass die Gemeinde betet, finde ich, dass der Petrus schläft. Das muss man sich ja mal vor Augen halten, denn Petrus war ja klar, was da kommt. In der Nacht vor diesem Prozess, wo er wusste, das wird mit dem Todesurteil enden, in dieser Nacht schläft er zwischen Gefängniswärtern, in einem wenig komfortablen Gefängnis. Da hätte man gedacht, der Mann, der macht kein Auge zu in dieser Nacht, der wird die Gedanken haben, der wird alles kreisen in der Nacht. Und der schläft so sehr, dass der Engel ihn anstoßen muss und sagen, hey, wach auf. Da wird was deutlich von dieser Gewissheit dieses Petrus, dass er gewusst hat, ich bin in der Hand Gottes, was auch kommt. Ich kann nicht tiefer fallen als in die Hand Gottes, sei es Leben oder sei es Sterben. Ich bin in der Hand Gottes. So wie Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Alle Tage, das heißt ja nicht nur die Sonnentage und die schönen Tage, sondern eben auch die Krankheitstage und die Trauertage und die schweren Tage und die dunklen Tage. Und was dann passiert, das ist ja eine ganz unbegreifliche Geschichte, was da geschieht, dass er da befreit wird, dass er herausgeführt wird an den Wachposten vorbei, dass die da sozusagen irgendwie blind und taub sind, dass sogar das Tor sich öffnet und dass er dann draußen steht. Und er verwundert sich selbst, was da geschieht. Da gibt es natürlich eine große Aufregung. Es gibt eine Riesenaufregung am nächsten Tag und der Herodes, wenig zimperlich wie der war, heißt es dann auch an anderer Stelle, dass er auch die Wachmannschaften hat alle hinrichten lassen. Ja, wenn ihr das nicht mal schafft, auf einen Mann aufzupassen. Aber er hat dann weiterhin, immer weiter sich in seinen Größenwahn hineingesteigert, dieser Herodes. Er ließ sich verehren wie einen Gott, wie einen Gott. Und dann wird erzählt, dann auch in der Apostelgeschichte, dass eines Tages, als er wieder so sich so als großer Gottkönig da hat feiern lassen, dass ein Gerichtsengel ihn gestraft hat. Er bekommt eine schwere Krankheit und er stirbt ganz qualvoll. Und dann kommt ein ganz wichtiger Satz, den haben wir jetzt vorhin gar nicht mehr gelesen, weil der steht erst in Vers 24. Nachdem das alles geschehen war, heißt es, das Wort des Herrn, die Botschaft von Jesus, also die wuchs und es mehrte sich. Das heißt, es immer mehr Menschen wurden Christen. Das ist doch das Verrückte. Da hat jemand versucht, die Christen einzuschüchtern, die führenden Leute umzubringen und das Ganze explodiert, wird immer größer. Und das ist ja das, was wir bis heute eigentlich so erleben. Eines der für mich eindrücklichsten Beispiele ist China. Wenn man sich das überlegt, in China vor der Kulturrevolution 1966 geht man aus, dass es in China ungefähr 1 Million Christen gab. Und dann wurde ganz brutal die Christen, die Kirche wurde verfolgt, die Menschen eingesperrt, umgebracht, Kirchen abgerissen, zugemacht. Man wollte das Christentum wirklich mit Stumpf und Stiel ausrotten. Und heute? Heute schätzt man, dass es 80 bis 100 Millionen Christen in China gibt. Das heißt, das lässt sich eben nicht ausrotten, weil deutlich wird, Gottes Arm ist größer, Gottes Macht ist größer als alle großen Machthaber dieser Welt. Und es wird auch deutlich in dieser Geschichte, wer betet, der nimmt teil sozusagen an dieser oder setzt sich ein für die weltweite Gemeinde Christi und er kann Wunder erleben. Der Petrus begreift es ja gar nicht so richtig, was da geschieht. Und trotzdem sozusagen erlebt er eben dieses große Wunder, dass Gott ihn aus dieser aussichtslosen Lage herausholt. Und dann kommt etwas ganz Interessantes in dieser Geschichte. Nämlich er überlegt dann, wo soll ich hingehen, als er merkt, das war jetzt kein Traum, keine Vision, es ist Wirklichkeit. Und dann überlegt er sich, ich gehe dorthin, wo die Christen sich jetzt gerade treffen zum Gebet. Dann heißt es ja Folgendes. Als er an das äußere Tor klopfte, da kam eine Magd, eine Dienerin mit Namen Rode, um zu horchen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, da tat sie die Tür nicht auf vor Freude, sondern sie lief hinein und sagt, Petrus steht vor der Tür. Sie aber sprachen zu ihr, Halleluja, der Herr hat unser Gebet erhört. Das müssen wir doch erwarten, oder? Aber es heißt hier, du bist von Sinnen, du bist bekloppt. Ja, was erzählst du hier für Quatsch? Der sitzt im Gefängnis, wird morgen hingerichtet, was erzählst du uns? Aber sie besteht darauf und dann sprachen sie, ja vielleicht ist es eine Erscheinung von jemandem Engel, haben sie gesagt. Und liebe Gemeinde, das ist doch verrückt. Das muss man sich vorstellen. Aber das finde ich so schön an der Bibel, dass die Bibel eben nicht so ein Buch ist, wo sozusagen alles da so auf die Reihe gebracht wird, so lauter sozusagen Geschichten, Heldengeschichten, ja. Sondern da wird ganz offen gesprochen, diese ersten Christen, ja, wo wir immer denken, das waren so diese ganz superheiligen, die ganz super tollen Christen, die ganz gläubigen Menschen, die ersten. Die beten, Herr, befreie den Petrus, Herr, befreie den Petrus. Und dann steht er da und sagt, das kann nicht sein. Ist doch so typisch. Und das heißt aber für uns, was heißt das? Das heißt, dass Gott auch dann Gebet erhört, wenn die Beter nicht zu hundertprozentig daran glauben. Es gibt ja nämlich auch so eine Linie oder so eine Strömung unter den Christen, wo manche sagen, ja, ob dein Gebet erhört wird oder nicht, das hängt davon ab, ob du hundertprozentig daran glaubst. Und wenn du ein bisschen zweifelst, dann wird's nichts. Ja, und umgekehrt, wenn das nicht rauskommt, dann hast du nicht richtig geglaubt. Hier wird deutlich, ja, Gott erhört Gebet sogar, wenn die Betenden nicht hundertprozentig daran glauben. Jetzt kann man sich mal überlegen, wie viel Prozent haben die denn geglaubt? Waren es 50% oder 10%? Also arg viel war es nicht.
Und das ist doch das, was uns doch oft auch so geht. Ja? Wir beten für irgendetwas. Und wir haben schon Glauben, wir vertrauen schon, dass das passiert. Aber wenn es dann, wenn man länger betet, ja, dann kommen dann auch langsam die Zweifel. Ob das doch so wird, ist das doch der Wille Gottes? Und dann kommen die Zweifel. Und dann mischt sich Glaube und Zweifel so ineinander ein. Und das Gute ist, dass die Gebetserhörung nicht abhängig ist von uns, nicht davon abhängig ist, dass wir so 150-prozentig hier tolle Christen sind und glauben. Das heißt, wir brauchen keinen starken Glauben. Es genügt, wenn wir einen starken Gott haben. Und die Jerusalemer Christen, die haben ganz schnell ja gemerkt, dass sie wenig Macht hatten. Mit unserer Macht ist nichts getan. Sie haben gemerkt, die Einflussmöglichkeiten sind gering. Aber sie haben trotzdem gebetet. Mit Glaube und Zweifel in Mischung, aber sie haben gebetet. Und deswegen, liebe Gemeinde, das möchte ich euch einfach heute auch mitgeben, auch nochmal als Ermutigung und aber auch als sozusagen Herausforderung. Hört nicht auf zu beten. Und fürs Gebet gibt es viele Möglichkeiten und da kann jeder die Form finden, die für ihn passt. Es gibt manche Leute, die haben so ein Gebetstagebuch, wo sie jeden Tag reinschreiben, was sie beten, nach einer Weile mal wieder gucken, was ist da draus geworden. Es gibt Leute, die haben irgendwie so eine App auf ihrem Smartphone, wo sie immer wieder von Zeit zu Zeit erinnert, ja, wir mal wieder dran, vielleicht ein Gebet einzuwerfen. Ja, man kann unterschiedlich beten. Manche Leute, die beten mit vorgefertigten Gebeten. Auch das kann man. Man kann ein vorgefertigtes Gebet. Im Gesangbuch gibt es viele Gebete hin für verschiedene Situationen. Oder das Vaterunser. Ja, wenn zum Beispiel im Lauf des Tages die Kirchenglocken läuten, man hört es, man hat gerade Zeit, ein Vaterunser beten. Oder auch ein freies Gebet natürlich. Und viele von euch, auch hier in der Gemeinde, sind mir da auch ein Vorbild in diesem Gebet ohne Aufhören. Es gibt Gruppen, auch bei uns, die sind seit Jahren unterwegs, um zu beten. Für die Gemeinde, für die Gesellschaft. Treffpunkt Gebet ist zum Beispiel so ein fester Termin, da möchte ich einfach nochmal hinweisen. Ist immer der erste Donnerstag im Monat. 20 Uhr im Gemeindehaus, eine Stunde, gemeinsames Gebet. Wo wir auch beten, eben gerade auch für Christen in Ländern, wo sie verfolgt werden. Oder ich denke an das Männerfrühgebet. Mittwochmorgen 6.30 Uhr im Gemeindehaus, wo sich Männer treffen zum Gebet. In den Hauskreisen, Jugendkreisen, Frauenkreisen, wo gebetet wird. Oder ganz spontan, da trifft jemand anders aus der Gemeinde, man macht einen Spaziergang, was und sagt, komm, lass uns auch für etwas beten, da ist was. Lasst uns beten, lasst uns vor allem auch beten, liebe Gemeinde, beten, dass viel mehr Menschen noch Jesus persönlich kennenlernen. Dass der Einfluss Gottes auch hier in Niefern-Öschelbronn wächst. Dafür wollen wir beten und dann nicht entsetzt sein, wenn plötzlich dann Menschen auftauchen, wo man gesagt denkt, von denen hätte ich das nie gedacht. Gott hört Gebet. Deswegen übernehmen wir diese Verantwortung, bleiben wir dran. Gott wird seine Verantwortung übernehmen. Nicht jedem wird so ein Engel erscheinen in strahlendem Lichtglanz. Nicht immer kommt die Hilfe so postwendend wie bei Petrus, aber eines ist sicher. Gott baut sein Reich, manchmal sichtbar, manchmal im Verborgenen, aber er wirkt. Gott zieht, Gott rettet, Gott hilft. Und wer als Beter einen Teil davon sein möchte, der sage Amen.